Enneagramm-Seminare boomen, auch in katholischen Bildungshäusern. Das Modell teilt Menschen in 9 Persönlichkeitstypen ein. Seelsorger sehen das Enneagramm als Hilfsmittel, um Menschen besser helfen zu können. Mit Esoterik hat das nichts zu tun, sagen sie. Seelsorger bauen mit dem Modell Brücken zu jenen, die sich schwer tun mit der traditionellen Kirchensprache. Hören Sie eine Sendung von Johannes Tanzler.
Wissen Sie, was für ein Typ Sie sind? Sind Sie ein Perfektionist oder ein Helfer? Vielleicht sind Sie ein Schauspieler, ein Erfolgsmensch oder gar ein Künstler und Romantiker? Es gibt dann auch Denker, Skeptiker, Optimisten, Führer oder Friedensstifter. 9 Persönlichkeitsmuster, 9 Wege, wie Menschen ihr Leben meistern, 9 Weisen und, wie es heißt, nur 9 Weisen. Das ist das Enneagramm.
Menschen vom Typ 1 streben nach Vollkommenheit. Sie wollen alles richtig machen. Sie zeichnen sich aus durch Objektivität, Integrität und Gerechtigkeitssinn. Für ihre Überzeugungen sind sie bereit, durchs Feuer zu gehen. Einser müssen erst lernen, dass Dinge gedeihen, auch ohne dass ständig kontrollierend eingegriffen wird.
Menschen vom Typ 2 wollen gebraucht werden. Aus diesem Streben kommt die Fähigkeit, sich ganz auf die Bedürfnisse anderer Menschen einstellen zu können. Persönlichkeiten mit diesem Muster sind deshalb Beziehungsmenschen. Aus der Fixierung auf die Dankbarkeit der anderen können sich Zweier befreien, wenn sie die eigene Hilfsbedürftigkeit erkennen.
Das wären einmal die ersten beiden Typen. Gewiss überspitzt formuliert, gekürzt und allzu sehr auf den Punkt gebracht. Wer mag sich schon in solchen Beschreibungen wiederfinden? Die Langfassungen der Modelle sind viel breiter und gehen weiter in die Tiefe. Herauszufinden, welcher Typ man ist, kann da schon zur langwierigen Aufgabe werden. Eingeteilt sind diese Persönlichkeitsmuster in einer 9er-Figur, dem Enneagramm. Es sieht aus wie das Ziffernblatt einer Uhr, die aber nur 9 statt 12 Stunden zeigt. Ganz oben steht der 9er, rechts von ihm der 1er, dann geht es im Uhrzeigersinn weiter. Einige der ringsum angebrachten Ziffern sind durch Linien verbunden. Als Symbol ist das Enneagramm uralt. Wo es herkommt, weiß man nicht genau. In den 50er Jahren hat ein Psychiater aus Bolivien 9 Persönlichkeitsmuster in das Enneagramm eingeschrieben, sagt Andreas Ebert.
Der hat dieses Symbol aufgegriffen. Auch nicht ganz genau gesagt, wie er zu seinen Einsichten gekommen ist. Jedenfalls hat er gesagt, das ist ein Symbol des menschlichen Charakters und hat in dieses Symbol eingezeichnet 9 Persönlichkeitstypen. Er hat gesagt, es gibt 9 und nur 9 Weisen, das Leben zu meistern, um es mal ganz einfach zu sagen. Und die hat er auch angeordnet auf diesem Kreis, also durchnummeriert von 1 bis 9 und hat die beschrieben. Diese 9 Charaktermuster oder Charaktertypen.
Über diese Charaktertypen hat der evangelische Pfarrer gemeinsam mit dem US-amerikanischen Franziskanerpater Richard Rohr ein Buch geschrieben, das Enneagramm, die 9 Gesichter der Seele. Andreas Ebert leitet das spirituelle Zentrum St. Martin in München. Er hat evangelische und katholische Theologie studiert, ist seit 1980 evangelischer Pfarrer und seit 1990 Vorsitzender des ökumenischen Arbeitskreises Enneagramm. Dort befasst er sich mit der Anwendung des Enneagramms in der spirituellen Begleitung von Menschen auf christlicher Grundlage.
Also ich bin gekommen dazu eben durch meinen Freund oder Mentorenfigur, das ist der Richard Rohr, ist ein Franziskaner in Amerika. Durch ihn habe ich das auch kennengelernt. Der hat damals eine Gemeinschaft geleitet in Cincinnati in Amerika, New Jerusalem, eine junge Gemeinschaft von jungen Katholiken. Und gerade in dieser Gemeinschaft hat er gemerkt, wenn man zusammenlebt, so dicht mit 100 oder 120 jungen Leuten, dann knallen die Charaktere aufeinander. Und was können wir eigentlich tun, damit unsere Unterschiede, dass wir einfach unterschiedlich ticken als Menschen, dass das nicht in erster Linie als Hindernis wahrgenommen wird, sondern dass wir entdecken, dass jeder eine Gabe hat und wenn wir zusammentragen, auch was Wunderbares entsteht. Dazu muss ich aber als Einzelner erstmal rausfinden, was meine Gabe ist und auch was meine besondere Gefährdung ist, wodurch ich vielleicht auch andere störe, weil ich eine bestimmte Verhaltensweise stur verfolge. Und da ist ihm dieses Enneagramm in die Hände gefallen, das er auch nicht erfunden hat, sondern durch einen Jesuiten. Die hatten das inzwischen adaptiert auch, haben gemerkt, das ist ein wunderbares Instrument, das dem Einzelnen hilft, seine Gaben, aber auch seine Grenzen und seine Gefährdungen zu entdecken. Das Enneagramm ist kein Schönwettermodell, sondern das konfrontiert einen auch mit den eigenen Schattenseiten, kann man sagen, mit den eigenen schwierigen Themen. Gleichzeitig aber hilft es mir auch zu entdecken, was ist meine echte Gabe, was ist meine, wirklich, was habe ich beizutragen. Und es hilft uns mit Respekt und Liebe und Barmherzigkeit, nicht nur mit uns, sondern eben auch mit anderen Menschen umzugehen. Wenn wir es richtig anwenden, wenn wir es falsch anwenden, dann benutzen wir es, um andere in irgendwelche Schubladen zu stecken oder so. Und dann kann es mehr Schaden als Nutzen stiften. Das gibt's auch.
Nun muss man, wenn man selbst etwas vom Enneagramm haben will, zunächst einmal herausfinden, welcher Typ man ist. Vielleicht ein Dreier?
Gut anzukommen ist das Ziel für Menschen vom Typ 3. Sie möchten für ihre Leistungen bewundert werden. Aus diesem Grund opfern sie alles dem Erfolg. Sie gehen ganz in ihren Aufgaben auf und verfolgen energisch deren Erledigung.
Oder ein Vierer.
Der Typ 4 sucht sich selbst. Ihn umgibt eine Aura der Sehnsucht, die nie Erfüllung findet. Diese Sehnsucht nach dem ganz anderen bewirkt, dass sich Vierer häufig künstlerisch ausdrücken. Die Kunst kommt der unsicheren Selbstwahrnehmung des Vierers sehr entgegen. Aus dem Auf und Ab der extremen Gefühlslagen findet der Vierer nur heraus, wenn er einen gesunden Realismus entwickelt.
Die Typfindung kann beschwerlich sein. Von heute auf morgen geht das nicht. Manche Menschen brauchen Jahre. Man muss sich viel mit sich selbst auseinandersetzen, mit dem, was man gut kann und gut tut. Man wird aber auch mit Facetten seiner Persönlichkeit konfrontiert, denen man lieber aus dem Weg gehen möchte. Doch gerade hier könne das Enneagramm helfen und der Weg allein schon das Ziel sein.
Also es ist anders als bei der Astrologie. Man schlägt da nicht irgendwie nach, wann bin ich geboren und dann weiß ich, was für ein Typ ich bin. Es geht viel weniger magisch vor sich, sondern in der Regel ist es so, dass Menschen ein Enneagrammbuch zum Beispiel lesen oder ein Seminar besuchen und da werden möglichst plastisch die Grundzüge, die Charakterzüge dieser neuen Muster beschrieben. Und man geht schon vielen so beim Lesen oder beim Seminar, dass sie ein Aha-Erlebnis haben. Und plötzlich haben mir viele auch geschrieben oder gesagt, ich habe gelesen und gelesen, dachte, ja, könnte ich sein, so ein bisschen. Plötzlich stoßen sie, weiß ich, auf das Muster 5 oder 6 und da haben sie plötzlich sagen, wie kennt er mich so gut? Ja, das bin genau so ist es, so ist es, so ist es. Das ist eine Möglichkeit. Manche machen es auch umgekehrt, die lesen und dann kommt ein Muster und sagen, na, das, nee, damit will ich mich nicht beschäftigen. Springen drüber und merken später, sie wollten sich gerade mit dem nicht beschäftigen, weil es ihnen zu nah ging, weil sie gemerkt haben, das ist eigentlich mein Thema. Dann ist auch hilfreich, manche brauchen aber auch länger oder schätzen sich erstmal falsch ein. Das macht auch nichts, weil man halt diese Beschäftigung an und für sich ist ja schon mal sinnvoll. Diese Frage, die so tief in uns Menschen steckt, wer bin ich eigentlich? Und das ist auch eine spirituelle Frage, weil es ist ja auch die Frage, wozu bin ich eigentlich auf dieser Welt? Man kann sich verfehlen, habe ich meinen Platz in dieser Welt? Nehme ich ihn ein, bringe ich meine Gaben ein, dass sie zum Segen gebraucht werden und nicht zum Fluch für mich und andere? Insofern ist das was sehr Spirituelles und auch was sehr Christliches.
Man kann natürlich auch einen Enneagramm-Test absolvieren. Im Internet finden sich einige. Da wird man mit einem dicken Bündel von Fragen konfrontiert, wie etwa:
Es beunruhigt mich oft, dass vieles nicht so ist, wie es sein sollte. Richtig oder falsch?
Es fällt mir schwer, andere um etwas zu bitten. Richtig oder falsch?
100 bis 200 solcher Fragen später scheint dann schon ein Ergebnis auf. Vielleicht ist man ja ein Typ 5.
Menschen vom Typ 5 gehen auf Distanz zu ihrer Umwelt. Dabei möchten sie sich hauptsächlich vor zu viel emotionaler Nähe schützen. Emotional berührende Erfahrungen halten sie sich vom Leibe. Sie brauchen ihre Rückzuggefilde, in denen sie für sich sein können. Fünfer müssen lernen, sich von Erfahrungen berühren zu lassen. Dazu gehört in erster Linie die Annahme der eigenen Körperlichkeit.
Das Enneagramm. Es kann ein Hilfsmittel sein, um sich selbst besser zu verstehen und um andere besser zu verstehen. Es kann ein Behelf für Seelsorger sein. In katholischen Bildungshäusern werden vielerorts Enneagramm-Seminare angeboten. Doch ist das christlich? Manche bezweifeln das. Das Enneagramm dürfe nicht als Instrument für die geistliche Entwicklung genutzt werden. Auch der Franziskaner Richard Rohr und der evangelische Pfarrer Andreas Ebert haben anfangs an diesem Modell gezweifelt.
Wir dachten, ehrlich gesagt, als wir es damals gelernt haben, auch ich, dachte ich, dass es nicht christlich ist, dass es also aus dem Islam kommt, von den Sufis. Also das sind die islamischen Mystiker, die wurden zwar im Islam immer verfolgt, weil sie zu christlich waren nach islamischem Verständnis, aber das ist ein eigenes Kapitel. Aber es ist nicht von denen. Das ist inzwischen klar, dass es eine Legende ist. Und dann sind wir eben drauf gestoßen, dass es sehr verwandt ist und sehr große Nähe hat und wahrscheinlich auch die Erfinder des Enneagramms darauf zurückgegriffen haben, ohne es zu sagen, eben mit dem, was die ersten Mönche im 3., 4. Jahrhundert entdeckt haben. Die sind ja in die Wüste damals, um Gott zu finden, waren Aussteiger und haben in der Wüste entdeckt, also ich kann zwar aus der Gesellschaft aussteigen, aber nicht aus mir und das ist alles auch in mir. Das nannten die der Kampf mit den Dämonen. Also in mir sind ganz viele Kräfte, Blockaden, Fixierungen, Leidenschaften, Gedanken, so haben sie es genannt. Und da in der Wüste damals ist zum ersten Mal so eine Spiritualität oder eine Lehre von den menschlichen Leidenschaften entstanden. Da gab es Trägheit, Zorn, das sind so diese klassischen Leidenschaften. Und das Enneagramm benutzt die und sagt, jeder von uns hat so eine Lieblingsleidenschaft. Also jeder Typus im Enneagramm baut auf einer dieser Leidenschaften auf.
Und sie gingen auf die Wüstenväter zurück. Für die Ideen des Enneagramms hätten also frühe Vertreter des Mönchtums Pate gestanden, sagt Andreas Ebert.
Und auch bei den Jesuiten, bei Ignatius von Loyola in den geistlichen Übungen, in der geistlichen Begleitung, kommt ganz viel vor, wo das Enneagramm dazu passt, sozusagen wie die Faust aufs Auge. Zum Beispiel Ignatius sagt, wir müssen lernen, erstens mal nach innen zu schauen und selber besser kennenlernen. Wir können nämlich Gott nicht kennenlernen, wenn wir uns nicht kennen. Sonst wird Gott vielleicht bloß so eine Projektion, irgendwas, was wir uns einbilden. Also Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis gehören zusammen. Und dann sagt er, wir brauchen die Unterscheidung der Geister. Und damit meint er, wir müssen ein Gespür dafür entwickeln, welche unserer inneren Impulse und Antriebe, die wir in uns haben, welche kommen eigentlich von Gott, zu Deutsch, welche sind produktiv, führen uns ins Leben, ins Wachstum, in die Reife, in die Lebendigkeit, in die Liebesfähigkeit, oder welche dieser Impulse sind zwar reizvoll, aber führen nur scheinbar in größere Fülle und Freude und führen in Wirklichkeit in die Sackgasse, so könnte man es auch ausdrücken, ja, oder in die Dunkelheit oder die Nacht, oder ja, Sackgasse ist vielleicht überhaupt das richtige Wort. Und das Enneagramm stößt uns genau auf die Punkte, wie wir versuchen oder wie wir automatisch versuchen, unsere Probleme zu lösen von Kindesbeinen an, irgend so einen Mechanismus haben, der ist aber auf Dauer nicht produktiv. Auf Dauer fahren wir damit an die Wand. Meistens in der Lebensmitte, in der sogenannten Midlife Crisis, merken wir, dass eigentlich unsere Methoden, sagen wir, unsere Strategien, das, was wir automatisch immer wieder so machen, wie wir halt so ticken, das kann dazu führen, dass gerade daran Beziehungen scheitern, dass es nicht mehr weitergeht. Dass ich irgendwann überlege, will ich jetzt eigentlich mit 70 und 80 im Altersheim immer noch so reagieren? Oder ist da noch was in mir, noch was anderes? Will ich rauskommen auch aus diesem Zwang? Gibt es eine Möglichkeit, aus diesem Zwang, aus dieser Fixierung, aus dieser Blockade allmählich rauszukommen? Also, dass das gelockert wird und dass ich einfach handlungsfähiger werde und einen größeren Spielraum bekomme.
Das Lebensziel von Menschen mit Typ 6 ist, Sicherheit zu bekommen, die sie in sich selbst nicht finden. Deshalb suchen sie sie bei anderen, bei einzelnen Personen, Gruppen oder Ideologien. Normen, Gesetze und Vorschriften halten Sechser deshalb auch penibel ein. Solange diejenigen, an die sie sich anlehnen, ihnen Sicherheit geben, lassen sich Sechser gerne führen. Sie brauchen eine Begleitung, die ihnen Vertrauen gibt.
Wieder ein Typ, in dem sich manche Menschen erkennen werden. Oder ein bisschen vielleicht. Christliche Seelsorger, die das Enneagramm einsetzen, versuchen zunächst, Menschen anzustoßen, ihre Eigenwahrnehmung zu überprüfen. Wie bin ich eigentlich? Wer bin ich? Der nächste Schritt ist dann, was bringt mich weiter? Wie kann ich meine Persönlichkeit annehmen? Und wie kann ich mit ihr umgehen, ohne völlig darin gefangen zu sein? Im Idealfall soll das Enneagramm helfen, liebevoller zu werden. Es soll fähiger machen, andere zu lieben, sich selbst zu lieben und Gott zu lieben.
Wir haben in Deutschland ja fast 500 Mitglieder im ökumenischen Arbeitskreis Enneagramm. Da sind sehr viele Seelsorger und sehr viele Psychologen und Psychotherapeuten dabei, der unterschiedlichsten Schulen. Interessanterweise, das spricht auch fürs Enneagramm, dass es offensichtlich kompatibel ist, wie man heute sagen würde, mit sehr unterschiedlichen Ansätzen, die alle sagen, ja, aber mit dem Enneagramm, das können wir als Hilfsmittel einsetzen. Also ich finde, es ist wunderbar, wenn es benutzt wird und eingesetzt wird von Leuten, die auch professionell etwas von Seelsorge oder von Therapie verstehen. Aber es ist auch etwas, wo Leute erstmal sich selber ein bisschen auf die Sprünge kommen können. Ich hab immer wieder Anrufe kriege ich von Leuten, die sagen, manche reisen da extra an, 400, 500 Kilometer, um ein Gespräch zu machen. Ich habe jetzt ihr Buch gelesen und ich gefunden, können wir da mal drüber reden. Und dann wollen die einfach mal eine Stunde oder zwei nur einmal ein Gespräch führen darüber, was sie da entdeckt haben. Und das ist oft sehr produktiv. In diesen zwei Stunden kann man oft ganz viel sehen und sagen, weil die Leute schon eine Vorahnung haben. Die kommen nicht, du musst nicht bei Adam und Eva anfangen, sondern die kann gleich das Gespräch so anfangen. Also wenn die sagen, ich komme wegen des Enneagramms, kann ich sagen, ja, also für was halten, welche Nummer haben sich denn gefunden? Und dann kann ich fragen, und warum und wieso? Oder ist mal ganz schnell, ist eine große Abkürzung. Also wenn ich erst rumstochern muss, ist eine große Abkürzung, um auf wesentliche Themen zu kommen, habe ich die Erfahrung gemacht. Und ich arbeite sehr gern damit, auch in der geistlichen Begleitung, in der Seelsorge. Und ich arbeite nicht so damit, oder das ist eher selten, da muss ich mir schon ins Gesicht springen. Also ich sitze nicht da, wenn jemand zu mir kommt, der das Enneagramm nicht kennt, und fange an zu überlegen, was könnte das jetzt für ein Typ sein im Enneagramm oder so. Also es gibt manche, da springt es mich an inzwischen nach 20 Jahren, aber nicht bei allen. Und oft habe ich nicht mal die Frage im Hinterkopf, muss ich echt sagen. Also ich bin nicht ein Mensch, dessen Kopf nur noch aus Enneagrammnummern besteht. Ich kann die auch wieder weglassen.
Oder gezielt einsetzen. Typ 7 zum Beispiel.
Menschen vom Typ 7 suchen den Genuss. Eine Aktivität folgt der nächsten. Siebener haben etwas von Kindern. Sie sind abenteuerlustig, neugierig und verspielt, voller Energie und Begeisterungsfähigkeit. Das Leben ist für sie angefüllt mit Möglichkeiten, Freuden und Wundern. Meistens sind sie gut gelaunt und versuchen auch andere aufzuheitern. Siebener müssen sich entschleunigen und lernen, dass weniger auch mehr sein kann.
Richtig eingesetzt kann das Enneagramm ein probates Hilfsmittel für Seelsorger sein, gibt auch das Referat für Weltanschauungsfragen der Erzdiözese Wien Auskunft. Falsch eingesetzt könne es aber auch zu Zweideutigkeiten in der Lehre und im christlichen Glaubensleben führen, sagen kirchliche Kritiker. Sie rücken die Typenlehre des Enneagramms in die Nähe von Esoterik, von New Age. Unbegründet, meint Andreas Ebert.
Ich verstehe sie, aber sie ist nicht berechtigt. Sie kommt auch nicht von Leuten, die sich damit gründlich auseinandergesetzt haben. Ehrlich nicht. Ich habe noch keinen Kritiker getroffen, die lesen ja das Buch schon gar nicht, weil sie das Symbol sehen oder so und sagen, das sieht ja so esoterisch aus. Das ist mir zu billig. Also wer sich intensiv auf das einlässt, auf das System, kann sowas nicht behaupten. New Age hat schon gar nichts zu tun, wenn es ist Old Age. Also wenn das frühe Mönchtum, wenn die Wüstenväter, wenn die New Age waren, okay, im Jahre 350 nach Christus, gut, dann ist es New Age. Aber das ist nicht New Age. Das ist ganz altes, spirituelles Wissen vermischt inzwischen, weil es ist ja ein Enneagramm ist ja nicht von den Wüstenvätern erfunden, es ist eine Erfindung des 20. Jahrhunderts, verbunden mit guter moderner Psychologie und Psychologen, Psychologinnen aus vielen Schulen haben da ihre Erkenntnisse mit reinfließen lassen in diese Arbeit und gleichzeitig spirituelle Lehrer und Lehrerinnen. Wird ja ganz viel interessanterweise in Klöstern und in Gemeinschaften, überall wo Menschen in Gemeinschaft intensiv zusammenleben, auch in religiöser Gemeinschaft, kommt irgendwann eine Phase, wo diese Gemeinschaft das Enneagramm entdeckt, weil es so hilfreich ist, um bestimmte Prozesse besser zu verstehen. Wenn das alles New Age ist, okay, aber das ist es nicht.
Sondern alte Weisheit in modernem Kleid. Das Enneagramm, die neuen Gesichter der Seele, heißt das Buch von Richard Rohr und Andreas Ebert. Der Franziskanerpater und der evangelische Pfarrer haben ganz bewusst ein christliches Buch geschrieben. Das Enneagramm ist für sie ein Weg, um Brücken zu schlagen. Brücken zu denjenigen, die auf der Suche sind und der Kirche doch fernstehen.
Wir haben auch einen missionarischen Auftrag als Christen. Und ich habe da auch einen durchaus sehr missionarischen Impuls, wenn ich das mal so sagen darf. Unsere traditionelle Kirchensprache wird von vielen Menschen ja nicht verstanden, ist ihnen fremd. Aber die Frage, wer bin ich? Und so Psychologie und Typologie, es gibt ja auch viele Leute, die lesen das Horoskop, weil das ja auch so ähnlich aussieht, das interessiert eben fast jeden. Und ich weiß von ganz, ganz vielen Menschen, die ganz weit weg waren vom Christentum, die sich dann mit dem Enneagramm beschäftigt haben, zufällig, weil sie eben geforscht haben, wer bin ich, und die inzwischen wirklich einen Weg gemacht haben und auch durch das Enneagramm einen neuen Zugang zur Bibel, zum Glauben gefunden haben, zumal jetzt das Buch von Richard und mir ist ja nun dezidiert ein christliches Buch, aber mit großem Respekt auch für andere Tradition und nicht mit einer, hoffe ich, nicht mit einer traditionellen christlichen Sprache, sondern es kann auch ein Mensch lesen, der vielleicht etwas kirchenferner ist. Natürlich gibt es im Extremen von beiden Seiten Kritik. Es gab natürlich auch an unserem Buch Kritik von Kirchenfernen, die Lunte gerochen haben und geschrieben haben, die benutzen dieses wunderbare Werkzeug bloß, um Leute wieder zu angeln für die Kirche, ja. Und wurde dann natürlich gerade dieses missionarische Anliegen ist natürlich manchen auch unangenehm, obwohl ich glaube nicht, dass wir das platt machen, aber Nebeneffekt ist es auf jeden Fall. Mir ist es auch ein Anliegen, weil ich bin Christ und ich möchte auch die befreiende Botschaft des Evangeliums möchte ich auch weitergeben an andere Menschen. Und das Enneagramm ist durchaus auch ein Werkzeug, Menschen in eine größere Freiheit zu führen. Jesus sagt ja mal, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und ich glaube, das Enneagramm hat was mit dem Erkennen, mit dem nüchternen Erkennen der Wahrheit zu tun. Wer bin ich? Und diese Frage ist ebenso nah an der Frage nach Gott. Wer zutiefst nach sich selber fragt, kommt gar nicht umhin, auch auf die eine oder andere Weise nach Gott zu fragen. Und selbst wenn er diese Frage dann verneint und Atheist ist, setzt er sich mit dieser entscheidenden Frage auseinander. Kann man nicht anders. Die Frage auch, ob mein Leben einen Sinn hat, hat ja mit Gott zu tun. Also ist es Zufall, dass ich da bin? Oder habe ich eine Aufgabe zum Beispiel? Das sind Fragen, die man ohne religiöse Antwort oder ohne Religion eigentlich ja nicht wirklich zutreffend beantworten kann, überhaupt nicht beantworten kann. Also die Frage nach dem Sinn, die Frage nach der meiner Aufgabe im Dasein oder so. Wenn das Ganze nur ein Zufallsprodukt ist, wenn da kein liebender Gott oder kein Wille und keine letzte Macht und kein letzter Gedanke dahinter steckt, ist das ja alles absurd.
Bleibt nur noch die letzten beiden Typen vorzustellen.
Der Typ 8 strebt nach Eindeutigkeit. Er kann deshalb bedingungslos die Absichten verfolgen, die er für den Wahren und Gerechten hält. Das verleiht diesen Menschen einen robusten, kämpferisch, zielstrebigen und entschlossenen Charakter. Führt aber auch zu einem Schwarz-Weiß-Denken. Die Achter müssen lernen, klein beizugeben und auch einmal Kompromisse machen zu können. Leicht fällt dieser Weg den Achtern nicht.
Was sich Menschen vom Typ 9 am sehnlichsten wünschen, ist Harmonie. Um nicht in Konflikte zu geraten, können sie ein erstaunliches Einfühlungs- und Anpassungsvermögen entwickeln. Sie sind die idealen Vermittler und Friedensstifter. Neuner wirken auf ihre Umwelt bescheiden und demütig. Ihr Hauptmotiv, sich nicht in den Vordergrund zu stellen, ist aber die Konfliktvermeidung. Wer eine herausgehobene Position einnimmt, ist bekanntlich leicht angreifbar. Dem wollen Neuner aber mit allen Mitteln aus dem Wege gehen.
9 Persönlichkeitsmuster, 9 Charaktertypen. Und genau eine davon soll auf jeden Menschen zutreffen. Ob man seinen Typ jetzt findet oder nicht, ob man ihn annimmt oder den Einteilungsgedanken als esoterisch verwirft, für Seelsorger, die das Enneagramm bewusst und gezielt einsetzen, kann es eine Hilfe sein, um Menschen zur Selbsterkenntnis zu führen, sie beim innerlichen Wachsen zu unterstützen und sie liebesfähiger zu machen. Es soll sie fähiger machen, andere zu lieben, sich selbst zu lieben und Gott zu lieben, sagen die Enneagramm-Experten.
Das Wichtige ist, wir sind ja am Ende alle keine Nummern. Jeder ist ein Original. Das Enneagramm will uns ja gerade helfen, zum Original zu werden, indem wir erstmal erkennen, was für ein Typ wir sind und aus diesem Typ auch auszusteigen. Also unsere eigentliche Person, das, was die Mystiker unser wahres Selbst nennen, ist ja viel, viel größer. Im Grunde ist in uns immer etwas viel Weiteres, Größeres angelegt, was aber blockiert ist oft und sich nach Befreiung sehnt. Und das Enneagramm kann da ein Werkzeug sein zu dieser Lösung und Befreiung.